Herzlich willkommen
zurück
bei Lambert
Klammerer
Jees,
eurem Lieblingspodcast.
Noch lieber als gemischtes Hack.
Es ist der beste Podcast. Wir haben gewonnen, auf jeden Fall, in der Auswahl. Ich bin ein bisschen spät dran gewesen. 2 Minuten, du hast schon ganz nervös angerufen.
Ja.
Es ist ja so, Unpünktlichkeit ist keine Tugend. Wo gehst du jetzt hin, Felix? Felix steht auf.
Nee, ich bin da. Ich höre dir zu, ich habe den Kopfhörer auf, das heißt, der Klang ist nicht beeinträchtigt. Ich muss hier kurz in diese Schublade greifen.
Ja, Felix steht auf und greift in eine Schublade. Er möchte uns was zeigen, er möchte uns er hat etwas vorbereitet,
das leider in der Schublade
liegen lassen. Das brauche ich wirklich nur für mich. Das muss wirklich keiner sehen. Ich möchte mich jedenfalls entschuldigen für meine Unpünktlichkeit.
Ja, 2 Minuten.
Ja, 2 Minuten, das ist wirklich eine Frechheit. Sidney Bechet wurde tatsächlich von Duke Ellington mal aus der Band geschmissen, weil er immer unpünktlich war. Und wenn das so weitergeht, werde ich vielleicht auch aus unserem Podcast rausgeschmissen. Ja. Dann machst du weiter mit, weiß ich nicht, wen es da sonst so gibt.
Mit Pablo Held mache ich dann.
Mit Pablo Held, der hat ja schon einen sehr erfolgreichen Podcast.
Aber vielleicht möchte er auch mit mir einen machen.
Wie heißt denn nochmal der Act-Pianist Wolny? Mit Wolny vielleicht.
Mit Michael Wolny mache ich dann einen Konkurrenz-Podcast. Ja. Sehr gut. Oder mit einem anderen Neoklassiker könnte auch sein.
Ja, kannst gern machen. Ich wünsche dir viel Spaß. Da gibt es auf jeden Fall einige gute Sabbelheinis.
Sehr gut.
Wir machen ein paar Ankündigungen jetzt, oder? Willst du erstmal erzählen, warum du eigentlich hier so in Eile bist?
Ich bin in Eile. Es ist wirklich die unchristlichste Uhrzeit, zu der wir jemals aufgenommen haben, nämlich 9.06 Uhr mittlerweile. Ja. Ich muss um 9:15, 10:30 spätestens aus dem Haus, weil ich eine Tonaufnahme mache, gerade die ganze Woche und auch noch nächste Woche. Ich flitze ja anscheinend nur von Studio zu Studio, also so wirklich in diesem Podcast, kommt mir selber nicht so vor, aber es ist wieder Zeit für eine Tonaufnahme und ich habe Übernachtungsgäste. Unser Freund Christoph schlummert gerade da hinten im Westflügel.
Machst du mit dem zusammen eine Tonaufnahme?
Wir machen eine Tonaufnahme.
In welchem Studio denn?
Das ist alles an geheimen Orten mit geheimen Projekten, wird bei Zeiten dann natürlich noch bekannt gegeben. Aber es könnte sein, dass Christoph auch noch hier in den Podcast kommt. Er hat es mir fest versprochen.
Ja, hat er wirklich?
Ja.
Ich glaube nicht.
Er hat gesagt, Felix, da kannst du dich drauf verlassen. Ich bin heute euer Gast. Also ich rechne damit, dass der jeden Moment durch die Tür kommt und sich hier zusetzt. Also.
Okay, ja, freuen wir uns.
Mal sehen. Genau, deswegen habe ich ein bisschen eingeschränktes Zeitfenster.
Ist das nicht wahnsinnig teuer, in diesen Studios immer zu arbeiten? Und es kostet auch wahnsinnig viel Geld.
Ja, das ist
anstrengend. Du musst ja nicht zahlen, ne?
Ich muss ja nicht zahlen als Studiomusiker.
Ich wurde nämlich gerade eingeladen auch, ich habe gerade eine E-Mail bekommen gestern, eine Führung durch die Bauer Studios bei Stuttgart ist das, ne?
Bauer Studios?
Achso, ist das? Das ist ein legendäres Studio, kennst du nicht? Haben zum Beispiel, ich glaube auch diese Episode, die wir mal zitiert hatten im ECM, wo es um Richie Beirers Disput ging mit Manfred Eicher, ich glaube, die hat sich in den Bauer Studios zugetragen.
Ja, ich glaube, das ist auch das Studio, wo, ich gucke gerade nochmal, ich dachte, das ist Pat Messini hat doch auch irgendwo aufgenommen.
Ja, der Stuttgart, hat,
ich, aber
ich, also auf, Weiblingen, nee, wo, ich weiß nicht, das ist irgendwie nördlich von Stuttgart, also nicht in Stuttgart, sondern, also, aber halt so die Region und ich wurde eingeladen, mir das mal anzusehen, weil
Ludwigsburg.
Ich in Weiblingen,
ach so, Ludwigsburg, haben wir da nicht auch schon gespielt?
Ludwigsburg, haben wir, glaube ich, auch schon gespielt, ja. Und ich spiele jetzt irgendwie in Weiblingen, das ist auch irgendwie bei Stuttgart und dann haben die das mitbekommen und meinten, na, das wäre doch gut, wenn der mal vorbeikommt.
Ja,
aber ich habe das Gefühl, vielleicht brauchen die Kundschaft, aber ich dachte, vielleicht wäre das was für uns beide. Auf den Spuren der Jazz-Historie in die Bauerstudios, vielleicht von da aus dann senden zukünftig.
Mit so einer kleinen Lupe, gehen wir da mal durch. Ja, gerne. Also wir senden gerne auch aus analogen Studios, wenn ihr uns da unterbringen könnt. Gar kein Problem.
Ja, aber das ist doch alles wahnsinnig teuer. Das muss ja alles in Stand gehalten werden. Das ganze Outboard-Equipment, das ist ja bei mir in meiner kleinen Kammer ja schon teuer.
Ja, es wird ja heutzutage auch viel produziert in the box. In der Box drin.
Ich dachte, ihr geht in ein Studio.
Wir sind an einem Ort, auf dem Mikrofone stehen. Es ist kein Studio, es ist ein Raum.
Das ist sehr heutig, klingt das alles.
Genau, mit einem mobilen Aufnahmeequipment. Aber das ist wirklich toll, wir nehmen das live auf und auch ohne Kopfhörer, das finde ich ja ganz gut.
Ah, das ist gut. Das wollte Manfred Eicher ja auch immer am liebsten.
Ja, also eigentlich, das wird so eine Art ECM-Platte. Mal gucken, ob ich das unterbringe, dass wir da 3 Sekunden Stille an den Anfang ranschneiden. Wir sind aber eher im Bereich Pop-Song.
Ja, sehr gut.
Aber es wird aber auch, natürlich wird es auch Solos geben. Christoph hat schon ein kleines Gitarrensolo eingespielt. Man kann gespannt sein.
Ja, toll. Mhm. Dass das Gitarrensolo auch in die heutige Zeit überlebt hat, das ist großartig eigentlich. Wir hören immer noch Gitarrensoli. Gestern war ich auch im Donau kurz ein Set gesehen. Auch wieder jede Menge Gitarrensoli.
Ja?
Ist nicht tot zu kriegen.
Die Gitarre.
Die Gitarre.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Gitarre immer noch ein Instrument ist, was junge Leute gern erlernen.
Ja,
oder? Nach wie vor.
Ja, macht sich irgendwie. Also kann man laut, kann man leise. Es gibt ja auch verschiedene, unterschiedlichsten Gitarren.
Ja.
Also ja, es gibt ja wirklich akustische.
Ja, am coolsten finde ich die mit diesem kleinen Fußbänkchen. Das ist wirklich eine Augenweide.
Ja, das stimmt. Aber die kann man nicht so laut machen
meistens. Nee, aber wenn man da am Lagerfeuer sein Fußbänkchen rausholt, dann ist man natürlich der Star.
Ja.
Und eine kleine Soiree spielt.
Eine kleine Soiree, ja. Und dann wird doch auch mit dem Fußbänkchen dann die akustische Gitarre auf das, also wenn du Rechtshänder bist, dann auf das linke Bein positioniert, ne?
Ja, genau.
Und sonst hast du sie ja, wenn du so in dich reinmümmeln, Gitarre spielst, am Lagerfeuer ist sie immer auf dem rechten Bein.
Ja, das ist, bleibt ergonomisch ungelöst mit diesen unsymmetrischen Instrumenten. Also entweder man beugt sich auf der linken oder auf der rechten Seite zu weit über. Das ist am Klavier relativ ausgewogen mit der Ergonomie für dich, ne?
Ja, aber da ist die Sache klar. In der Mitte ist das C.
Ja, ich bemerke das aber auch beim Bedienen verschiedener Bassinstrumente auch immer wieder, dass das doch teilweise eine recht einseitige Sache ist.
Mhm. Naja, wobei, ich meine, wir haben das Problem als Pianisten, dass ja eigentlich die Lage, die am schönsten klingt, hier so ungefähr, das ist eigentlich die schönste.
Das ist deine Lieblingslage.
Schon.
Die mittlere Lage.
Also jetzt habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sagen viele. Eigentlich ist das so die ausgewogenste Lage im Klavier, so da sehr melodiös und trotzdem voll.
Es klirrt nichts, es rappert nichts.
Und dass die eigentlich direkt in der Mitte ist, weil das bedeutet für uns, wir müssen rutschen. Ne? Also es ist eigentlich nicht im direkten Zugriff, natürlichen Zugriff, wenn wir am Klavier sitzen.
Ja.
Sondern um da zu spielen, muss man leider rutschen. Also in der Körperhaltung oder in der Handhaltung. Und das ist eigentlich ungünstig.
Weißt du, was ich gesehen habe bei Social Media?
Was
so
denn?
Ein moderner Klavierhocker, der aber so ein Rollelement drin hatte. Das heißt, du saß auf einem Hocker, du konntest den Hocker aber quasi von links nach rechts so verrollen. Der war auf so einer Schiene montiert.
Ja.
Verstehst du, dass du quasi, wenn du zu den tiefen Seiten möchtest, konntest du den Hocker dann so in die Richtung schieben.
Ja.
Ich werde da nachher so einen Stereo-Effekt drauf machen.
Ja.
Dass das meine Stimme von links und rechts kommt.
Super.
Ja.
Ja, ich wollte ein paar Ankündigungen machen jetzt.
Okay, alles klar.
Inhaltliches.
Ich halte inne und bin gespannt.
Zum einen, erstmal müssen wir vielleicht darauf hinweisen, dass wir endlich es geschafft haben, uns aus unseren Kämmern raus zu organisieren.
Ja.
Wir werden beim Leipzig Lauscht Festival teilnehmen. Das findet am 15. und 16. März statt. Wir sind am 15. dran, habe ich gerade nochmal nachgeguckt.
Ja.
Hast du es ja schon eingetragen in den Kalender?
Ja.
Ja, genau. Dort werden wir einen Live-Podcast machen. Es ist sehr aufregend. Also zum einen wegen der Garderobe. Ich weiß nicht genau, was ich anziehen soll. Welchen der vier Anzüge? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich glaube, ich nehme blau.
Ja? Blau geht immer.
Ja.
Und dazu eine rote Krawatte und eine rote Käppi. Das ist auf jeden Fall top.
Und dann das Einbinden des Publikums. Dem müssen wir ja beweisen, wie wichtig Jazz für uns alle im Leben ist. Vor allem Improvisation. Da müssen wir uns ein paar Flexe überlegen, wie die Leute überzeugen. So, da werden ja auch viele Leute sein, die jetzt nicht, sage ich, vom Haus aus Jazzliebhaber sind. So, sondern die noch überzeugt werden müssen. Hast du ja schon was überlegt?
Ja, also das Problem ist, dass wir ja auch beide keinen Skatschein haben.
Ja.
Und dadurch keine Skat-Ausbildung machen dürfen offiziell. Sonst könnten wir natürlich mit den Leuten skatten. Aber ich glaube, das fällt flach ohne Skatschein.
Man darf nicht einfach skaten. Also brauchst mindestens den C-Schein, um vom größeren Publikum zu skatten. Da kannst du jetzt nicht anfangen, auch dann so akademisch an die Sache ranzugehen,
den
Leuten irgendwas beizubringen.
Nee, das geht nicht.
Ja.
Also, Leipzig lauscht am 15.
15. März.
15. März. Also da sind auch andere Podcaster, unter anderem Hoaxillac. Da habe ich schon mal ein paar Folgen gehört. Ein Skeptiker-Podcast. Die machen so seit auch sehr langer Zeit Folgen zu so Verschwörungstheorien oder so mystischem teilweise. Das gefällt mir ganz gut.
Das sind Verschwörungstheoretiker, oder?
Sozusagen.
Da sind wir auf der ganz anderen Seite. Bei uns gibt es ja immer nur die harten Fakten.
Achtung, Fake News. Genau. Und der Mama-Talk, der ehrliche Austausch über das Muttersein, wird auch da sein. Und dann noch andere Podcasts. To be announced.
Schon interessant, ne? Ob man dann so auch so rumkumpelt, wie auf so Musikfestivals, dann mit so anderen im Backstage und so.
Ich glaube,
so eine Atmosphäre da entsteht, so, und dann, es ist ja ein ganz neues Berufsfeld, was wir da akkreditieren. Also, wie verhält man sich da so? Ist man offen? Wird viel Alkohol getrunken? Wird gar kein Alkohol getrunken unter Podcastern? Wie ist das so?
Ja, ist die Frage, ob es da ja auch so einen Backstage-Bereich gibt, wo es so abgeht wie in so einem Rock'n'Roll-Backstage-Bereich auf dem Festival. Da
wird auch einfach Yoga gemacht vor den jeweiligen Shows.
Das könnte sein. Ich glaube, es wird die Stimme aufgewärmt. Apotheke, Popotheke, Opotheke, Tipotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epitheke. Ja. Das ist auch was ich wirklich, also in meinem kranken Hirn mir manchmal zurechtspinne, dass ich denke, bevor wir Aufnahme machen, sollte ich mich vielleicht einsprechen. Ich mach's dann aber doch nie.
Aber es funktioniert bestimmt, oder?
Ich glaube, das muss funktionieren. Ja, ja.
Ja. Ich habe neulich mal bei Love is Blind Germany reingeguckt.
Ja.
Ich kann es nicht empfehlen. Es ist auf jeden Fall nichts Großartiges anderes als sonst so bei Love is Blind. Ich meine, großer Fan dieser Sendung gewesen, als es rauskam, ist ja, ja klar. Mega. Aber ich habe das Gefühl, die können alle nicht sprechen. Die müssten mal Apotheke, Bipotheke sagen.
Ja. Oder schöne also, tschechische Stretch Jeans.
Ja, die haben echt alle, also auf jeden Fall bräuchten die Logopädie. Die nuscheln die ganze Zeit so in sich rein, man kriegt gar nicht mit, in wen sie jetzt verliebt sind und so. Wird nur genuschelt.
Ja, das ist die schöne Sprechstimme, bekommt man nämlich nur durch eine Sprechausbildung oder einen Sketchschein. Ich glaube, das kann auch funktionieren.
Aber wir sollten da uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn
nein,
unsere Sprechstimme ist auch nicht die ja, allerreinste.
Ja, möchtest du dazu noch was sagen? Sonst möchte ich dir noch was zum Thema Sketten sagen, was mich sehr beeindruckt hat.
Ich habe noch mehr Ankündigungen zu machen, aber mach doch mal erstmal
was zum Thema Sketten. Ich mach mal zwischendurch was zum Thema Sketten. Und zwar ist es so, ich bin ja, also ich versuche es mir abzugewöhnen, Digital Detox, aber manchmal skippe ich ja noch nach wie vor rein bei Instagram. Kennst du, ne? Das ist diese Plattform mit den bunten Bildern, vormals und jetzt mit den Videos. Jetzt wurde mir jemand reingespült, der nicht nur abonniert wird von mir mittlerweile, sondern auch von dem Account von Knust Hamburg und von dem Techno-DJ Dominik Eulberg. Die haben da anscheinend auch viel Freude mit. Und das ist der Kanal von Sukadev Yoga Vidya. Das ist so ein Herr in den besten Jahren. Der macht immer so kleine Affirmationen. Und zwar mit so einer Yoga-Sprache. Aber er hat sich was Besonderes ausgedacht. Das klingt so. Guck mal.
Skibidi, skibidi, Selbstvertrauen. Skibidi, skibidi, glaub an dich. Skibidi, skibidi, du bist toll. Skibidi, skibidi, riem. Skibidi, skibidi, schrien. Skibidi, skibidi, riemschen, riem. Skibidi, skibidi, Selbstvertrauen. Skibidi, skibidi, glaub an dich. Skibidi, skibidi.
Ist das so eine Art Scat mit...
Ja, warte, das werde ich gleich aufklären. Völlig, du bist absolut auf der richtigen... Zum Beispiel gibt es auch eine für Disziplin und Power.
Skibidi, Disziplin. Skibidi, skibidi, bleibe dran. Skibidi, skibidi, du schaffst es. Skibidi, skibidi, engagier dich. Skibidi, skibidi, viel Erfolg. Skibidi, om. Skibidi, rin. Skibidi, rin, schim, schim. Skibidi, lam, skibidi, wam. Skibidi, lam, wam, ram. Skibidi, jam, skibidi, ham. Skibidi, jam, ham, om. Skibidi, om. Skibidi, rin, skibidi, rin, schim.
Ja, also sehr viel Skibidi.
Warum hat das so viel Hall?
Weil das macht er, glaube ich, selber drauf. Der schickt auch manchmal Lichtenergie. Also mir hilft das jetzt auch wirklich im Alltag mittlerweile. Und jetzt wird er natürlich gefragt, warum Skibidi? Und da dachte ich dann, okay, wir müssen in einer Simulation leben. Das kann kein Zufall sein. Also für mich wirkt das gestaged, als ob jemand für uns die Welt um uns rum designt hat, damit wir da besonders viel Freude dran haben und Content für den Podcast. Guck mal, was er sagt.
Skibidi ist gerade ein Wort, das in der Jugendsprache populär ist. Und es gibt halt einige Abwandlungen. Wahrscheinlich ursprünglich war der Ausdruck geprägt von Catman John, der ein Stotterer war und aus seinem Stottern eine Tugend gemacht hat und so fantastische Raps gemacht hat. Und so gibt es das Skibidi-Bidu, Dop-Dop und verschiedenes andere, was er dort gesungen hat. Und irgendwie scheint es heute populär zu sein. Man kann übrigens auch eine Herleitung aus dem Sanskrit machen. Es ist zwar jetzt nicht wirklich im Sanskrit übrig, aber Skibidi ist der Name eines Königs. Und die heißt strahlen und leuchten und auch fliegen. Man könnte auch sagen, Skibidi heißt, lass den König in dir fliegen, lass das Großartige in dir leuchten. In diesem Sinne, man kann sogar eine schöne Bedeutung daraus nehmen. Und ich verbinde dann dieses Skibidi mit Mantras oder Bija-Mantras oder anderem, was anscheinend vielen Menschen gefällt. Meine Skibidi-Videos sind mehrere, wahrscheinlich inzwischen Millionen mal aufgerufen worden, wenn man Insta und TikTok verbindet. Und so scheint es viele Menschen zu berühren. Aber ich sage natürlich auch weiter andere Mantras wie Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Shanti.
Ja, wie geil ist das? Also,
natürlich. Erstmal, ich möchte mal kurz was sagen. Gefällt mir überhaupt nicht, dass er die ganze Zeit über Sketten redet, ohne ein einziges Mal auf die Tradition der Sketmusik hinzuweisen.
Gut, jetzt sei doch mal ein bisschen, du darfst Güte nicht mit Schwäche verwechseln.
Sketman John einfach nur als Stotterer darzustellen, der aber in erster Linie ein mega Sketstar war, das geht nicht.
Ja, Sketman John
ist... Und er macht selber Karriere jetzt auf dem Rücken des Skets, ohne den Sket zu erwähnen. Das nennen wir wie... kulturelle Aneignung.
Ja, das siehst du so. Ich sehe das eher so, das ist so eine Kette der Inspiration. Und ich finde das ganz toll, dass sich quasi das Gute durchsetzt. Scatman John ist ja eigentlich ausgebildeter Jazzpianist, auch lange in Berlin gelebt, auch mal eine Jazzplatte gemacht und dann erst in den 90ern mit seinem Song Scatman, Skiba Bob, Da Bob, Da Dob oder so, ja, ein Eurodance-Star wurde. Aber natürlich, Scatman John wusste natürlich ganz genau, was der Scat-Gesang ist.
Klar, so. Er hat sich ja auch Scatman genannt.
Richtig, genau. Und jetzt hat hier unser Yoga-Lehrer hat erkannt, auch wenn er vielleicht den kulturellen Hintergrund gar nicht kennt in der Jazzmusik, hat erkannt, dass Skibidi eine besondere Kraft hat für die Leute. Ist das nicht toll? Und jetzt wird die Scat-Tradition quasi so in das Spirituelle weitergetragen.
Skibidi, ja. Skibidi, LK Jazz.
Skibidi, Skibidi,
Podcast. Finde ich gut. Das ja. Finde ich gut.
Ja.
Aber genau dieser Opfermythos, der da am Anfang steht, dass man halt irgendwie Scatman John erstmal so nur so als Stotterer darstellt und so, hallo, nee, keine Ahnung, wo er das her hat, kann ja auch was dran sein.
Der aber Scatman John hat wohl gestottert und hat dann quasi aus der Not eine Tugend gemacht und gescattet auf der Bühne.
Ja.
Wobei man aber ja über viele Stotterer sagt, dass die beim Singen dann nicht stottern.
Also auf der Bühne stottern die meistens nicht, ne?
Ja. Genau.
Ja. Ja. Genau, ich finde, da sollte man schon mal ein paar nette Worte für den Scat-Gesang übrig haben. Vielleicht mal Ella Fitzgerald sollte vielleicht mal erwähnt werden, oder nicht?
Ja, ich bin da nicht so.
Das müssen wir wieder machen. Wir müssen wieder aufräumen. Das geht nicht.
Guck mal.
Andere Leute haben auch dem Jazz gegenüber eine Verantwortung. Das können nicht alles wir übernehmen.
Also, jetzt Skibidi, Skibidi, Entspannung, Skibidi, Skibidi, Podcast-Time. Skibidi, 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 runterkommen. Skibidi, Skibidi, Blutdruck runter.
Wird dem Kanal auch folgen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Weil er betont ja, das Skibidi hat eine besondere Kraft, weil die Leute wünschen sich die ganze Zeit Skibidi, Skibidi für die Abiturprüfung. Skibidi, Skibidi für die Fahrprüfung. Das ist doch super toll.
Ja, finde ich gut.
Ich bin da wirklich voll mit dabei. Und das heißt, im Sanskrit heißt das, der König leuchtet.
Ja.
Ja.
Oder nicht leuchtet in dir oder so?
Ja, der innere König. Keine
Lass
Ahnung.
Den König in dir leuchten.
Lass den König in dir leuchten. Genau, so hat er es erklärt. Ja, also Skibidi. Ich meine, wie geil ist das?
Ja, schon gut.
Ja, ja.
Ja, Skibidi Ankündigung. Also, genau. Es gibt ja auch Leute, die sich für diesen Podcast interessieren, weil sie sich für Musik interessieren. Ja. Wir spielen auch noch ein paar Konzerte im März. Ich sag's jetzt nochmal an, weil Berlin war mal wieder ausverkauft, klar. Deswegen gibt's ein zusätzliches Konzert am 20.03. Könnt ihr euch jetzt auch noch Tickets holen. Auch schon wieder guter Run. Ey, auch irgendwie ärgerlich. 3 Konzerte in Berlin. Am Ende werden sie wahrscheinlich alle ausverkauft sein. Ich hätte ja lieber 1 gespielt und euch nur einmal bezahlt. Aber egal, die Folge könnt ihr nochmal nachholen.
Ja, stimmt.
Als es um die Finanzierung von Touren geht, wenn man so 3 kleine Konzerte spielt, anstatt ein sehr, sehr großes.
Ja.
Es lohnt sich eigentlich für niemanden.
Lohnt sich wirklich für niemanden.
Kleiner Seitenhieb auch an örtliche Veranstalter und Booking und so weiter. Ja. Sowas ist eigentlich für mich, ist natürlich schön, dass Leute zu Konzerten kommen, aber stell dir mal vor, was hätten wir da spielen können? 1000 Leute oder was?
Skibidi, Skibidi.
Was wäre das gewesen?
Sowas wie Fester Kreuzberg, passen glaube ich 1000 rein.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind so 800 oder so, Festsaal.
Naja, oder.
Egal. In Deutschland spielen wir sonst noch in Essen, Mannheim und Aachen. Alles andere ist international. Das sage ich jetzt hier nicht an, obwohl wir ja auch viele internationale Hörer haben. In China zum Beispiel.
Ja.
Ah, tatsächlich kam vorgestern eine Anfrage, ob ich nicht in China spielen möchte auf so einem Event. Ja. Low Budget hieß es. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, mein Magen macht nicht mit.
Also, ich war ja mal mit dem Hamburger Jugendorchester.
Ja.
Vor vielen, vielen Jahren. Also unsere Impros kennen ja vor allen Dingen immer die Lajazzos, die Landesjugendjazzorchester, das gibt's auch als Klassikorchester. Und da machten wir tatsächlich eine Tour nach Japan. Kulturgefördert, 3 Konzerte, glaube ich. Und ich habe auch dort die Reisekrankheit bekommen, wegen dem japanischen Essen. Am Anfang alles lecker, lecker, lecker.
Aber das hat ja neulich in Nürnberg auch
genau.
zugesetzt,
und da
das japanische
hätte ich es eigentlich schon merken müssen. Und dann eines Tages plötzlich, oh, oh, oh. Und was war ich froh, wir waren da auch, glaube ich, wirklich 2 Wochen unterwegs oder so. Was war ich froh, als ich dann eine McDonald's-Filiale fand in Osaka?
Das ist dann auch nicht großartig anders als in Berlin, so ein McDonald's in Osaka?
Ja, das ist ja der große Zauber dieser Franchise-Fastfood-Ketten, dass du da überall auf der Welt konstante Qualität hast.
Ja, konstante Qualität. Es gibt unterschiedliche Aussagen zu diesem Franchise-Ding. Weil manche sagen, nee, das ist schon anders in Japan oder in China oder was, ich weiß nicht, ob es in China jetzt auch McDonald's gibt, aber dass es dann halt so Anpassungen gibt oder in Mexiko, dass es halt so ein bisschen schärfer alles ist und so, dass das schon irgendwie angepasst wird auf den jeweiligen landesüblichen Geschmack.
Ja, meinetwegen so ein bisschen, aber man muss zumindest nicht irgendwie so einen eingelegten Tintenfisch essen, der einem dann den Magen versaut.
Ich habe immer wieder Auseinandersetzungen mit Luca darüber gehabt, ob Coca-Cola in der ganzen Welt gleich schmeckt oder nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, klar schmeckt das überall gleich, weil die stellen ja extra Wasser her. Bonacqua ist ja extra so hergestelltes Tafelwasser. Das ist ja kein natürliches Mineralwasser. So. Und damit Cola überall gleich schmeckt, machen sie ihr eigenes Wasser. So. Deswegen ärgern mich immer solche Aussagen wie, am besten schmeckt die Cola in Mexiko, in Acapulco oder so. Also
ja,
aus der Dose.
Bin ich auch auf einem anderen Informationsstand. Es ist ja zum Beispiel in den USA so, dass hoch im Kurs ist tatsächlich mexikanische Cola. Das ist so eine noch hippere Cola, weil da tatsächlich Cane Sugar drin ist, also Rohrzucker.
Während wir reden über Coca-Cola.
Ja, Coca-Cola, während die Amerikaner mit diesem Maiszucker produzieren in den USA. Ist doch auch klar, die haben überall eine Coca-Cola-Fabrik stehen. Die werden ja nicht irgendwie zentral aus dem Coca-Cola-Land dieselben Zutaten verschicken, sondern man nimmt natürlich den Zucker von vor Ort. Also mexikanische Cola, sehr beliebt bei den Amerikanern oder vor ein paar Jahren. Weiß nicht, wie das jetzt ist.
Für mich klingt das nach purer Esoterik.
Ja.
Aber egal. Naja, jedenfalls mal sehen, ob ich nach China reise. Ich bin gespannt.
Ja.
Genau, und dann wollte ich noch ansagen, ach ja, wir sagen es jetzt einfach mal, die Hörerschaft, unsere Hörerschaft, die Impros haben jetzt die Möglichkeit, ihr Dasein als Schwarzhörer zu beenden.
Ah.
Das geht so nicht weiter, wir machen jetzt seit 2 Jahren hier Alarm, fördern den Jazz, sorgen für gute Laune. Ihr könnt uns jetzt supporten, wir werden das einfach jetzt immer rigoros in die Podcast-Beschreibung mit einfügen, ne? Da gibt's so bei mir Coffee oder Kofi.com, je nachdem, womit man zahlen will, Apple Pay, Credit Card, PayPal, auf jeden Fall her mit der Kohle.
Genau.
Das geht so nicht weiter. Das ist wirklich ein Zeitfresser, was wir hier alles vorbereiten und nachbereiten müssen und dann die Schneiderei.
Ja.
Und das Absprechen mit dir ist ja auch immer nicht leicht. Neulich hast du mir zum Beispiel eine WhatsApp geschickt, wo du gesagt hast, du musst noch mal in den Kalender gucken.
Ja.
Das ist ja so. Also das frisst einfach wahnsinnig viel Zeit, für die ich gern bezahlt werden möchte.
Ja.
Anstatt, also ich habe dich nach irgendwelchen Terminen gefragt und du hast zurückgeschrieben, ja, das kriegen wir hin, ich muss noch mal in meinen Kalender gucken. Was ich sehr interessant finde, weil der Kalender ist ja auch eine App auf deinem Handy, aber du hast dich dafür entschieden, nicht die zu öffnen und mir die Informationen zu geben, sondern zu sagen, dass du die App später noch mal öffnen möchtest.
Ja, hast du recht, die Skepsis verstehe ich. In diesem Fall war es so, dass ich in einer E-Mail ein PDF habe, wo dieser Aufnahmeplan für diese nächste Woche drin ist. Aber du hast natürlich völlig recht, ich war auch zu faul, diese E-Mail zu suchen und da reinzugucken, weil ich wahrscheinlich gerade beide Hände voll zu tun hatte. Und aber wenn ich weiß, es klingelt und der Lambert schreibt, dann wird natürlich schnell geantwortet. Völlig richtig. Was ich daraufhin gemacht habe, ist ein Bildschirmfoto von diesem PDF zu machen, das ich dann in meinem Fotos-Ordner fand.
Ja.
Machst du das auch manchmal?
Nein.
Ich mache auf meinem Telefon wahnsinnig viele Bildschirmfotos von irgendwelchen Texten, die ich brauche, Termine, weil dann finde ich die bei den Fotos.
Ah ja.
Und nicht in der Mail-App oder so.
Ja, ja, verstehe.
Ja,
oder wenn dann musst du ja die Bildschirmfotos durchsuchen und so, ist ja auch anstrengend.
Ja, aber manchmal zum Beispiel auch, wenn ich was Lustiges, was ist ich, zum Beispiel Content für einen Podcast bei Social Media finde, dann fotografiere ich mir das einfach ab. Und dann liegt es da rum und wird nie wieder angeguckt.
Ja. Für die Terminfindung empfehle ich auf jeden Fall die Kalender-App.
Ja. Meinst du?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Tool. Kann man mal sich mit befassen. Naja, wir haben lange drüber nachgedacht, wie machen wir es eigentlich? Ne? Wie holen wir uns die Kohle von den Impros? So, und dann hatten wir schon beim Zusatzbezahl-Content nachgedacht und so. Aber es ist alles noch mehr Arbeit.
Ja.
So, das geht ja nicht. Oder dann irgendwie haben wir schon so geliebäugelt mit irgendwelchen Sponsoren. Aber wir lassen uns nicht kaufen. Wir lassen uns nicht von den Großkonzernen vereinnahmen, oder? Das machen wir nicht.
Alles eine Frage des Geldes.
Ja, das Geld war schlecht, deswegen haben wir Nein gesagt.
Richtig.
Und jetzt machen wir es halt einfach so mit bei mir Coffee oder Kofi.com.
Genau.
In der Podcast-Beschreibung. Her mit der Kohle.
Ihr könnt einfach spenden. Das ist im Prinzip wie früher in der Kirche. Der Klingelbeutel geht um, der digitale.
Ja.
Und dann, genau, haben wir gute Laune. Und was nicht heißt, dass wir vielleicht auch auf anderen Wegen nochmal Geld von euch wollen oder von anderen Leuten. Aber das ist, wie sagt man, die ehrlichste Art, die Hörerschaft anzuschnorren. Nicht mit irgendwelchen Bonus-Content, sondern ihr könnt uns da einfach Geld schicken.
Und schnorren.
Und dann wird,
wir arbeiten ja hart.
Genau, und was ihr dann merken werdet, die Qualität des Podcasts wird plötzlich ins Unermessliche steigen.
Ja.
In wirklich elysische Höhen.
Ich finde, jetzt nach 2 Jahren haben die Leute ja gemerkt, was für krasse Qualität wir liefern.
Ja.
Deswegen ist das ja auch halt mal langsam angebracht. So, ne?
Sehr gut.
Okay, hast du noch was? Noch Nachträge? Wir haben einen längeren Nachtrag von Gunnar, aber du meintest, den sollten wir jetzt noch nicht bringen, weil da ging es um die Gig-Triangel. Das meintest du, das könnte eine ganze Folge irgendwie füllen.
Da geht es so ein bisschen darum, als Musikant, welche Gigs nehme ich an, welche Jobs mache ich, was mache ich für ein Projekt mit? Und dann ist sehr beliebt unter Musikern, das wird, glaube ich, wirklich tradiert seit Generationen, dass man sagt, es gibt 3 Faktoren. Die Menschen, mit denen ich das mache, die Musik, die ich spiele und das Finanzielle, was ich da verdienen werde. Das nennt sich der Gig-Triangle, also das Gig-Dreieck. Und ja. Genau, da kann man aber, glaube ich, wirklich lange drüber reden. Teilt uns eure Gedanken zum Gig-Triangle mit.
Ja.
Und da werden wir aber nochmal drüber sprechen. Nur wir haben letzte Woche schon so viel Coach-Content.
Formulier nochmal die Frage an die Impros jetzt genau. Also
was motiviert euch, ein Konzert oder Projekt zu machen? Und wie denkt ihr darüber, diese drei Faktoren zusammenzubringen? Das verdiente Geld, die gespielte Musik und die Leute, mit denen man es macht.
Ja, genau. Da werden wir nochmal drauf Bezug nehmen. Vielen Dank, Gunnar.
Ja.
Er hat auch darauf hingewiesen, dass RME nicht aus Thüringen kommt. Hat uns als Lügenpresse beschimpft. Ja. Zu Recht.
Ja, sondern aus?
War der festen Überzeugung. Ja, aus Bayern.
Natürlich. Wenn ich noch ein zweites Mal drüber nachdenke.
RME kommt aus Bayern. Ja. Und Gefällmikrofone sind natürlich aus Thüringen. Ja. Aber die waren ja auch nie erwähnt worden. Nein. Wir schreiben einfach den Thüringern viel zu. Wir trauen denen viel zu. Das ist einfach strukturstarke Region. Da geht einiges im Audiosegment.
Mein Mikrofon ist von der Qualitätsmarke Shure. Was benutzt du?
Ein AKG natürlich.
AKG, sehr gut. Mhm. Ich dachte, wir machen vielleicht heute mal keine Coach-Folge.
Nee, nicht schon wieder.
Genau, sondern einfach mal so eine kleine, weil wir auch nicht so viel Zeit haben heute. Das wird eher so eine snackige Folge für euch. Machen wir einfach so gemischtes Allerlei.
Ja, dann mal los.
Was interessiert dich mehr? Nochmal ein Thema von letzten Mal. Musik und Nebenberufe, so wie bei Duke Ellington? Oder interessiert dich mehr Musikinstrumente und Christentum? Oder Musikinstrumente und Spiritualität? Was interessiert dich mehr?
Das sind ja beides Hammer-Themen.
Ja.
Naja, jetzt, also passender wäre natürlich jetzt, weil wir ja auch schon bei Skibidi waren, das mit dem Christentum. Also schieß da mal los.
Ja, das ist auch nur so eine Beobachtung, was mir auffiel. Und zwar am letzten Sonntagmorgen, ich in meinen Vormittagsgeschäftigkeiten. Und das Radio lief und es lief der Deutschlandfunk Gottesdienst. Hörst du den auch manchmal?
Ja, natürlich.
Also es ist ja ein christlicher Podcast. Ja. Genau. Und da fiel mir auf, da wird dann so live gesendet aus verschiedenen Gottesdiensten. Mir fiel auf wahnsinnige Präsenz des Saxophons und vor allen Dingen auch des Sopransaxophons.
Ah.
Und da dachte ich so, irgendwie kommt da auch zusammen, was zusammen gehört. Also es war mir gar nicht so klar, ist vielleicht für andere Leute ein alter Hut, die auch vielleicht dann auch noch christlicher sind als wir. Aber da fiel mir auf, dass wenn man so eine christliche, sakrale Musik spielt, das ist ja dann auch oft nicht im modernen Gottesdienst, was ich sehr bedauere, ist das, glaube ich, auch oft nicht der klassische Choral, sondern auch so ein bisschen so ein poppiger, christlicher Gesang, bisschen heutiger. Aber da fiel mir auf, dass die ganze Zeit so ein Saxophon da mitdudelte.
Ja, also du siehst das Saxophon als spirituelles Instrument, vielleicht das spirituellste Instrument von allen.
Ja, genau. Weil ich schrieb dir ja auch und fragte, warum ist das Saxophon das christlichste Instrument? Und du antwortetest?
Ja, die Posaune natürlich, weil es gibt ja diesen Posaunenchor und so. Und man sieht ja irgendwie manchmal, wenn man so in die Kirche geht, wir gehen ja oft in die Kirche, sieht man ja jetzt selten auf den Wandmalereien oder irgendwie jetzt ein Saxophon, sondern es sind ja meistens eher so langgezogene Dinger, so eher so trompetenähnlich.
Ja,
richtig. Und eigentlich dieser Posaunenklang hat für mich auch irgendwie was Kirchliches. Aber ich möchte dir trotzdem zustimmen, denn da wird was dran sein. Denn wie heißt der beste Saxophonist der Welt, den es je gab?
Jan Gabarek.
Nein, John Coltrane.
Ach so, John Coltrane.
Auf jeden Fall der wichtigste Saxophonist des letzten Jahrhunderts, würde ich schon sagen.
Ja.
Und der war ja absolut durch und durch. Nicht christlich, aber halt natürlich wahnsinnig spirituell.
Ich weiß nicht, ob nicht auch irgendwie christlich. Also es gibt,
alles, aber er hat sich mit allem befasst.
Genau. Es gibt ja diese Platte, A Love Supreme, die wir alle kennen. Und A Love Supreme ist ja die höchste Liebe, oder wie übersetzt man das? Die supremste Liebe. Ja. Und da geht es natürlich nicht um die Liebe zu einem anderen Menschen, sondern um die Liebe zu Gott.
Ja,
und genau. Und dieses Werk ist ja geteilt, so in ein bisschen auch vielleicht wie einen vergleichbar mit einer Messe, in diese vier Teile. Acknowledgement, also die Anerkennung, Resolution, der Entschluss, Persuance, spricht man das so aus? Persuance?
Ja, sag's.
Genau, das Streben und natürlich, und es endet ja mit dem Psalm. Und was da ja passiert ist, John Coltrane hat selber ein Gedicht geschrieben, das auch in den Liner Notes ist, wo auch wirklich oft der Lord und Thank You God, also das ist jetzt nicht irgendwie buddhistisch, sondern da geht es schon um einen, wie sagt man, monotheistisch nennt sich das, glaube ich, um einen Gott. Und er spielt dann mit dem Saxophon entlang der Silben dieses Gedichtes im letzten Satz, also im vierten Track. Dem Psalm. Ja. Also das ist sehr, sehr,
sehr christlich geprägt.
Ja, genau.
Ja. muss man schon sagen. Und für John Coltrane natürlich hat diese Spiritualität, vielleicht ja auch das Christentum in dem Sinne, eine große Rolle gespielt, weil er brauchte ja auch einen starken Gegenpart, um von den Drogen loszukommen.
Und wer ist stärker als
Gott? Wer ist stärker als die Drogen? Gott natürlich. Ja,
natürlich.
Ey, ich habe auch gelesen, dass der ja deswegen so schwer davon loskam, weil der so krasse Zahnschmerzen hat.
Ja.
Der hatte so gerne auch Süßigkeiten gegessen und so. Und
hat er gemerkt, kleine Naschkatze.
Das war eine kleine Naschkatze. Und dann hat er halt gemerkt, wenn er Heroin nimmt, dann tun ihm die Zähne nicht mehr weh. Ja. Und das ist ja wirklich eine dramatische Geschichte, dass man nicht, also wahrscheinlich auch nicht einfach mal eben so zum Zahnarzt gehen konnte, ohne sie, also wahrscheinlich brauchte er eine Großbehandlung, die hätte ihn wahrscheinlich in den Ruin getrieben. Also greift man auf das Mittel Heroin. Und halt erst die Spiritualität hat ihn davon losgesagt. Er ist letztlich dann trotzdem eigentlich an der Spätfolge durch diesen Konsum gestorben. Mhm. Also das ist eigentlich schade, dass das Christentum, obwohl er sich dem so hingegeben hat, ihn nicht retten konnte.
Na, in Himmel wird er wohl gekommen sein, oder?
Das wollen wir hoffen.
Für A Love Supreme. Wobei ich glaube, also Heroin und Zahnschmerz bedingen sich ja auch so ein bisschen. Haben wir auch schon öfter darauf hingewiesen. Bill Evans, ja auch wirklich starker Gönner des Heroins, der hatte ja eine absolute Horrorkauleiste. Also wirklich Helms Klamm. Da gibt's, also der macht halt auch immer den Mund zu beim Spielen. Und manche, ich habe dir mal so einen Screenshot von einem Video geschickt, wo er mal kurz den Mund auf hat.
Ja.
Der. Und dann die Beißer jetzt sichtbar sind. Also gegen Ende hat er sich dann nochmal die Zähne machen lassen, aber...
Ja, genau. Also jetzt reden wir schon wieder über Jazzmusiker und den Drogenkonsum. Da muss ich jetzt das nochmal sagen, weil wir das letzte Mal so ein bisschen liegen lassen haben, als wir über Billie Holiday geredet haben. Na, wir hatten irgendwie darüber geredet, dass es ja durchaus auch so sein könnte, dass das ja, wenn Jazzmusiker irgendwie harte Drogen nehmen, dass es für andere ein Vorbild sein könnte. Ne? Ja. Und als es dann um Billie Holiday ging, haben wir es etwas liegen lassen, dass es da eigentlich um etwas anderes ging. Also es ging jetzt nicht darum, den Leuten beizubringen, dass Drogen böse sind, sondern an Billie Holiday sollte in erster Linie ein Exempel statuiert werden aufgrund ihres aufrührerischen Textes zu Strange Fruit, dem Song, in dem sehr genau beschrieben wird, wie schwarze Menschen in den Südstaaten von ihren weißen Unterdrückern aufgehängt werden und über lange Zeit an den Bäumen hängen bleiben. Eine Macht- und Dominanzdemonstration, die zur Abschreckung gegen ein Aufbegehren der Verhältnisse von Seiten der schwarzen Bevölkerung diente und natürlich zur Festigung segregierender Ideologien in der Gesamtbevölkerung. Und der Text ist brisant, weil er dies alles sehr, sehr gut beschreibt, ohne es direkt anzusprechen. Und man musste Billie Holiday deswegen anders beikommen. Und deswegen, was konnte man da nutzen? Natürlich ihren Drogenkonsum. Weil der hat wirklich für Aufruhr gesorgt. So. Und man konnte nicht sagen, hier, du hast diesen Text geschrieben, Billie, deswegen kriegen wir dich jetzt dran. Sondern der Text, man kann den auch ganz anders lesen, aber trotzdem ist er wahnsinnig klar. Ich empfehle ihn sehr, es ist ein schönes Lied auch, sehr traurig. Und der Text ist wirklich sehr einprägsam. Also man weiß sofort, worum es geht. Eine wirklich poetische Meisterleistung, muss man sagen. Ist von ihr, glaube ich, auch geschrieben,
oder? Nein, ist nicht von ihr geschrieben. Der ist geschrieben von Abel Meeropol. Das ist eigentlich ein Schriftsteller gewesen. Und der ist mit diesem Gedicht zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, wollen wir da nicht einen Song draus machen?
Ja, tolles
Lied. Ja, genau. Und dann waren die Drogen das Mittel, um sie irgendwie da...
Mundtot zu bekommen, ja.
Genau. Also, warte mal. John Coltrane, Szene.
Ja. Strange. Wir waren immer noch beim Spirituellen.
Ja, genau. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob A Love Supreme die Blaupause ist, aber genau, dann ist ja irgendwie das Saxophon, wird immer wieder bedient von Leuten, die gerne so eine Nähe zum Spirituellen oder Sakralen haben. Auch Pharaoh Sanders, ja, sehr viel. The Creator has a Master Plan. Das ist ja auch immer irgendwie christlich geprägt und irgendwie spirituell, oder was heißt christlich, also so religiös, sag ich mal. Und weswegen ich auch sagte, der beste Saxophonist der Welt, natürlich Jan Garbarek hat ja auch diese Offizium-Platte gemacht, über die wir in der ECM-Folge mal geredet haben, wo er ja quasi mit so einem Chor zusammen spielt.
Richtig.
Beziehungsweise nicht mit so einem Chor, sondern mit dem Hilliard-Ensemble, also so ein ganz bekanntes Vokalensemble aus England. Ist doch, glaube ich, kein Chor, sondern sind irgendwie so 8 oder so. Genau. Das scheint irgendwie so zu sein.
Ja, großartig. Und ich glaube, es liegt daran, ich habe die These auch schon öfter gehört, dass das Saxophon beim Spielen im Körper die meisten Vibrationen hervorruft.
Also, okay.
Und dadurch spürst du den Geist, das große Ganze in deinem Körper am ehesten und bist halt, glaube ich, am nächsten dran an Gott.
Ja.
Weil du halt den Vibe spürst und spürst die Vibrationen.
Und ist es dann aber beim Sopransaxophon am dollsten? Weil das ist ja irgendwie das christlichste aller Saxophone. Also für mich.
Ja, also für mich nicht. Wir haben ja jetzt über Pharaoh Sanders und Coltrane und so geredet und so. Also, und wenn man sich auch die Aufnahmen anhört, vor allem wenn es dann das letzte Quartett oder auch wo er doch so Duo-Aufnahmen macht mit Rashid Ali und so. Also das ist ja wirklich, Das ist ja wirklich nur noch für den Lord. Es ist ja auch nie Free Jazz. Natürlich irgendwie freier ist er irgendwann an so Formen rangegangen, ja, und so. Aber eigentlich hat er sich dem immer verwehrt, das Free Jazz zu nennen. Sondern es ging ja immer eigentlich eher um so eine Annäherung an die Wahrheit. Ich finde, so klingt es auch immer. Es hat einen totalen spirituellen Touch, als würde man etwas lobpreisen, wenn, ja, John Coltrane spielt. So, ne?
Also wobei bei John Coltrane natürlich sehr temperamentvoll, muss man sagen, die Lobpreisung. Es bleibt ja immer wild.
Ja, das ist ja auch wild. Die Lobpreisung, ich meine, hast du mal gesehen, wie die da abgehen, wenn sie denn in Zungen reden in Amerika bei diesen Massenveranstaltungen?
Das habe ich in echt noch nicht gesehen.
Nee, ich kenne das auch nur aus dem Internet, aber wie die Leute dann massenweise abgehen und dann so in Zungen reden und so durchgeschüttelt werden, weil sie halt so krass ergriffen sind vom lieben Gott.
Also dieses Zungenreden, das ist so eine Praxis, die so in Freikirchen praktiziert wird, wo sich Leute in so eine Art Trance begeben und dann quasi so vor sich hin brabbeln und das ist dann so eine religiöse Grenzerfahrung oder sowas.
Ja. Ja, ja. Also ich tippe mal, dass Coltrane also auf ähnlichen.
Das ist ja auch so eine Art Free Jazz. Also letztendlich, ja, so dieses Zungenreden, wenn man das mal gegeneinander schneidet, gegen so Vocal Free Jazz, gibt's ja auch gern mal, experimentelle, ja, Vokalmusik, das ist nicht so weit voneinander weg.
Ist nicht so weit voneinander weg, ja, das stimmt.
Also da kreuzen sich Ästhetiken. Ja. Ja. Also was ich nur dachte mit dem Saxophon, ich beobachte auch oft, dass gerade in Kirchen, die auch so Konzerte anbieten, dass da ja auch gern mal Saxophonkonzerte stattfinden. Solo-Saxophon, Saxophon-Quartett, weil ich glaube, dass Saxophon auch ja ein Instrument ist, was besonders gut in Hallräumen funktioniert.
Ja, das kann gut sein, ja. Denn also das hat ECM ja auch entdeckt.
ECM, ja, und dann auch der zweite Frühling des Saxophons so in der populären Musik, wenn wir sagen, der erste Frühling ist vielleicht so der populäre Cool Jazz oder sowas, wo das Saxophon, ja, an Bedeutung gewinnt.
Aber dann in der Popmusik der 80er Jahre ist
richtig,
dann der zweite Frühling.
Ja. Und da wird ja sehr, sehr, sehr viel Hall benutzt. Also, ja, hört euch doch nochmal an das legendäre Saxophon-Solo von Whitney Houstons I Will Always Love You oder Careless Whisper von George Michael oder der Song Baker Street. Das sind ja alles, Heinz Strunk nennt das in seinem Buch Fleisch ist mein Gemüse, nennt er das säuische Zusammenhänge. Ich weiß gar nicht, ob ich da mitgehe, aber da ist ja das Saxophon oft sehr verhallt.
Ja, muss man sagen, sehr gut. Bei dem allerersten Konzert, was ich von dir und deiner Band Die höchste Eisenbahn gesehen, ja, habe, ich glaube im Heimathafen, hat Francesco die Ansage gemacht, ich und meine Freunde und ich waren ganz verrückt nach den Produkten von Studio Line. Dann kamen die 90er Jahre und es kam auch kein Saxophonist mehr von rechts ins Bild. Das war eine gute Ansage. Auf jeden Fall hat es dir jetzt gut zusammengefasst, was so in den 80ern und 90er Jahren so los war.
Ja.
Nämlich in den 90ern fehlten auf einmal die Saxophonisten und man hat, ja, sie sehr vermisst, ja.
Aber ich frage mich aber auch so ein bisschen, ob Kenny G zum Beispiel, also der Erfinder des Smooth Jazz oder zumindest der Etablierer, ob das eigentlich so eine Art christlicher Schläfer war, der uns mit seinem, ah, guck mal, wer da kommt. Der
hat's aber das mit gibt's ja nicht.
Saxophon-Sound da vielleicht christlich indoktrinieren wollte. Guck mal, wer da kommt.
Das gibt's ja nicht. Hallo Christoph.
Einen schönen guten Morgen.
So, aber das ist eine tolle Chance, dass wir jetzt Christoph hier mal live im Podcast haben. Christoph nächtigt gerade im Westflügel.
Wie gefällt es dir denn so? Warst du schon im Eisbad?
Das ist ein wunderbarer Westflügel. Das Eisbad ist leider gerade, der Pool wird gerade geputzt.
Ja. aber hast du gut geschlafen da in der Kammer?
War es nicht etwas? Ich bin hier wunderbar umsorgt. Wirklich, also ja. Felix benimmt sich wie ein hervorragender erste Klasse Wiener Schule Kellner. Alles, was man will, kriegt man ans Bett gebracht.
Er wollte nicht erzählen, warum du überhaupt da bist. Das ist also sehr geheim. Und ich habe aber rausgefunden, dass ihr nicht in ein echtes Studio geht, sondern irgendwo, was du selbst zusammengeschraubt ist.
Achso, ja genau. Wir nehmen auf in einem Tanz. Was ist denn das eigentlich?
Eine Probebühne.
Theaterprobebühne, Tanztheaterprobebühne.
Ja. Aufregend.
Und was darf man nicht sagen, oder was?
Ja, nee, ja besser nicht. Ja. Wir sind ja kein Promo-Podcast. Nee. Das wird dann alles zur richtigen Zeit promotet.
Genau, aber ist schön, also ist der Hammer. Wir können ja zumindest mal sagen, man hat die Möglichkeit, 10 Tage lang jeden Tag 10 Stunden Musik zu machen.
Was, du bist jetzt 10 Tage bei Felix, du armer Kerl?
So sieht's aus.
Für manche Leute ist das Urlaub. Manche, ja, Leute machen hier Rehab.
Ja, aber es ist ja kalt da hinten in der Kammer, ne? Oder heizst du da mit dieser...
Die Heizung wurde angemacht.
Wie heißt diese Heizung nochmal, diese Heizungsform?
Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, weil ich glaube, das ist offiziell, müssten die eigentlich schon, also wenn Roland Habeck das mitbekommt, dann
wird hier eingebrochen dann, und die Wärmepumpe eingebaut.
Dann habe ich hier die grüne Jugend vor der Tür.
Okay. Ja, weil die ist ja nicht so leicht zu bedienen. Da musst du aufpassen, wenn du in die falsche Richtung drehst, dann...
Dann zieht die hier die Wärme raus.
Das ist wie so eine Eismaschine. Das ist wirklich so. Naja, das ist wirklich echt gefährlich, das Ding.
Ja.
Wie siehst du denn das eigentlich? Das muss ja für dich toll sein, dass das Gitarrensolo bis in die heutige Pop- und Jazzgesellschaft einfach auf jeder Ebene überlebt hat. Also das ist nicht unterzukriegen. Wahrscheinlich werden wir noch in 200 Jahren Gitarrensoli spielen und in Auftrag geben und so. Oder bemerkst du da mittlerweile auch schon so einen, also wie ist das da so an der Jobfront? Wirst du eher so fürs Begleiten mittlerweile bezahlt oder darfst du eigentlich überall solieren?
Also ich freue mich immer, wenn jemand ein Gitarrensolo in Auftrag gibt.
Auf jeden Fall. Das ist schon mal. Aber es ist ja nun mal auch so mit den Solos, ne? Wenn jemand ein Solo spielen darf, ist es ja meistens der Gitarrist. Eher nicht der Pianist. Und schon gar nicht der Bassist. Ich merke das immer daran, wenn man zum Beispiel was Cooles auf seinem Instrument spielen möchte, ne? Ja. Dann haben Gitarristen ja die ganze Auswahl. Also ja. AC/DC, Van Halen, Metallica, so richtig coole Riffs, ne?
Ja.
Oder meinetwegen selbst sowas wie Seven Nation Army. Wenn Pianisten sich ans Klavier setzen und irgendwie was spielen, was alle kennen, dann ist das ja meistens sowas wie die Intro von I Would Do Anything For Love. Oder was kennt jeder auf dem Klavier? Du spielst doch zum Beispiel immer gerne. Genau, ich wusste, dass das kommt. Genau, ja. Das ist Tupac, oder?
Das ist Tupac, genau.
Da hat man es schwer am Klavier.
Ja, stimmt. Es gibt nicht so prägnante Klavierhooks, die jeder kennt. Also ja. Du hast ja auch zum Beispiel Tears in Heaven oder so.
Ja,
also,
selbst sowas.
Das gibt es für Klavier eigentlich nicht. Ja, stimmt, ist eigentlich schade. Aber gut für die Gitarristen. Deswegen glaube ich, machen die es auch noch eine Weile. Aber ich habe, glaube ich, das Gefühl, das Klavier hat den längeren Atem.
Weil es ein Möbelstück ist.
Ja, eben. Es sieht halt auch besser aus, genau. Man kann es einfach hinstellen, stehen lassen. Gitarre muss man immer kompliziert in einen Koffer tun oder aufhängen oder so. Es macht sich natürlich gut am Körper, aber sonst eigentlich nicht. Also es passt nur zum Körper. So, wenn du mal einen Kaffee abstellen willst, tust du es ja nicht auf die Gitarre.
Apropos, ich hole mir mal einen neuen Kaffee. Leute, es war hervorragend, bei euch mal kurz zu Gast zu sein.
Ja, danke, ja, Christoph.
Danke, wir haben viel bis gelernt. Später. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Sehr gut. Christoph, was du mal machen könntest, wäre mal J. anrufen, ob der uns irgendwie mit dem Auto einsammelt.
Super.
Vielen Dank, Christoph.
Ganz sehr aufgeregt, gut, was ihr da spannende Dinge tut.
Ja, es heißt ja immer wieder, ihr braucht mehr Gäste. So, Leute, hier habt ihr die Gäste. Sind wir fertig mit dem Christentum? Weil da hätte ich auch noch...
Da hatte Christoph ja wirklich gar nichts beizutragen. Nee, der ist echt gottlos.
Mir ist dann immer noch mal aufgefallen, das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Blechblasinstrument. Weil ich habe auch noch mal geguckt, so Bibelstellen und so. Da ist natürlich die Posaune ist eigentlich das Instrument, was immer kommt, wenn Gott selbst das Wort verkündet. Oder auch natürlich in der Offenbarung des Johannes, das ist ja quasi dieser Anhängsel an die Bibel, wo die Apokalypse beschrieben wird, da kommen ja die sieben Engel mit den sieben Posaunen und tröten in die Posaunen und dann gibt es eine Dürre oder eine Heuschreckenplage oder sowas. Und das ist auch vielleicht zu krass.
Ja.
Deswegen ist das Saxophon, also das ist so ein bisschen moderater, weil in der Bibel auch, also das Saxophon selbst kommt nicht vor, aber oft mal eine Flöte oder eine Harfe oder sowas, ne? Immer wenn es nicht ganz so krass wird, wie mit der Posaune. Ja, und dann dachte ich aber, das Saxophon ist ja eigentlich ein Spaßinstrument gewesen. Also man muss ja sagen, Saxophon wurde von einem Herrn, hieß der auch Sax?
Sax,
ein Franzose,
ein Belgier.
Ein Belgier. Ja. Okay, das ist natürlich das Schicksal der Belgier, dass sie immer für Franzosen gehalten werden. Mhm. Genau, und das Saxophon ist ja eigentlich meines Wissens nach eine umgebaute Klarinette, eine gepimpte Klarinette.
Ja.
Die ist dann ein bisschen lauter und funktioniert deswegen gut in sowas wie einer Militärkapelle.
Ja, genau. Und für die Besetzung des Orchesters kam es halt einfach zu spät, denn es wurde wann erbaut? Ende des 19. Jahrhunderts?
Ich denke auch, genau.
Ja.
Es gibt so ein bisschen von so Fauré und Debussy oder so, also was man so die Impressionisten nennt. Da gibt es so mal ein bisschen Saxophonliteratur oder Ravel, der mit dem Bolero.
Ja.
Aber eigentlich hat sich das nie durchgesetzt. Und dann ist aber das Saxophon natürlich in der Militärkapelle gut aufgehoben, weil lauter als eine Klarinette.
Ja.
Also in der Marching Band, die ja auch natürlich für die Jazzentwicklung super wichtig ist. Und dann auch das Saxophon, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Minstrel-Shows oder Vaudeville-Theater, so alles, was so Richtung Zirkus geht in den USA. Saxophon natürlich sehr beliebt, weil man darauf sehr gut so witzig spielen kann.
Ja.
Also, wir kennen ja alle, das ist ja der Einmarsch der Gladiatoren. Das ist ja prädestiniert für Saxophon. So eine lustige Melodie. Oder man kann da so und drauf machen. Also diese ganzen lustigen Geräusche. Geht auf der Klarinette auch.
Ja.
Da verweise ich auch nochmal an den Livery Stable Blues, die erste Jazzaufnahme von der Original Dixieland Jazz Band, wo ja die Klarinette und auch die anderen Blasinstrumente so Tiergeräusche imitieren. Und also wie gesagt, das Saxophon hatte dann einen weiten Weg, bis das auch im Jazz so richtig ernst genommen wurde.
Ja.
Weil so die ersten großen Jazz-Solisten waren entweder Trompeter oder Klarinettisten.
Ja, ich würde mal Posaune gab es auch recht früh schon.
Gab es immer, aber jetzt jemand, der so richtig auf der Posaune brillierte.
Also Duke Ellington war davon ja schon sehr beeinflusst und so. Also es gab in New Orleans schon irgendwie Posaunisten, die ihn auch in seinem künstlerischen Schaffen wohl sehr beeinflusst hätten. Trombone Blues ist, glaube ich, so ein ganz alter Klassiker, so ein New Orleans Klassiker, der für Ellington sehr wichtig gewesen ist. Also es scheint es irgendwie gegeben zu haben, aber kann schon sein, dass andere Blasinstrumente da noch präsentere Rollen
einnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also wie heißt denn diese erste Band von Louis Armstrong? Die erste Band von Louis Armstrong, wo er mitgespielt hat, Kid Ory. Der war auch Posaunist. Ja. Aber natürlich erstmal Trompete und dann natürlich Sidney Bechet, Benny Goodman, die Klarinette. Und eigentlich, ich glaube, erst Coleman Hawkins ist vielleicht so der erste wirklich einflussreiche Saxophonist. Und da sind wir wirklich schon in den 30ern. Mhm. Also langer Weg. Und dann irgendwie wird das Saxophon ja zum wichtigsten Jazzinstrument und auch zum christlichsten Instrument, wie wir gerade dargelegt haben. Und da habe ich auch nochmal eine Theorie. Weißt du, wie eine Schalmei klingt?
Nein.
Eine Schalmei ist ja so ein archaisches Instrument, was ja oft mit den Hirten verbunden wird. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Und die Schalmei ist aber klanglich eher an der Oboe. So die ist leicht nasale. Und da dachte ich, anders als die Klarinette, die ja eher so einen sehr sauberen oder obertonärmeren Sound hat, eher wie so ein Sinuston, ist ja das Saxophon so ein bisschen heller, obertonreicher. Ja. Und gerade das Sopransaxophon, vielleicht ist das auch so eine Art moderne Schalmei.
Ja, das kann gut sein.
Und passt deswegen besonders gut in die Kirche. Ich habe da nach Argumenten gesucht.
Beim Saxophonquartett ist es ja auch ähnlich wie beim Streichquartett ganz klar, dass es sich um vier Saxophone handelt. Anders beim Klaviertrio. Da ist ja vollkommen klar, dass es sich nicht um drei Klaviere handelt.
Ja, stimmt.
Oder wenn wir Saxophonquartett im Jazz-Zusammenhang sagen oder Trompetenquartett, wissen wir auch, was gemeint ist. Aber es ist nie ja nur Trompete oder nur Saxophon.
Genau. Gibt es natürlich den Posaunenchor, wo aber auch nicht nur Posaunen drin sind in der Kirche. Da sind ja alle möglichen Blasinstrumente.
Ah, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, okay. Trompete. Und das Klaviertrio, es gibt ja übrigens auch nochmal Fun Facts, das Klaviertrio in der Klassik.
Ja.
Da ist das Klaviertrio aber, ich meines Wissens nach, Klavier, Geige und Cello.
Ja.
Also das Cello spielt den Continuo, also die Bassstimme und die Geige soliert.
Ja.
Das Flötentrio ist dann, glaube ich, wieder Klavier, Cello und Flöte.
Ja. Naja, jedenfalls, John Coltrane, der wird uns noch eine Weile beschäftigen, denn ich möchte mit dir auch beim nächsten Mal nochmal über so Akademisierungskrams reden.
Ja.
Ich möchte da eigentlich eine 180-Grad-Wende zu dem, was wir sonst so darüber bisher manchmal verlautbaren haben lassen, hinlegen, denn eigentlich lieben wir die Akademisierung und John Coltrane ist dafür auch maßgeblich mitverantwortlich, weil er halt irgendwie, ja, kann man schon sagen, einen sehr akademisierten Ansatz hatte. Also der hat ja auch geübt wie ein Blöder, sich mit den unterschiedlichsten Dingen befasst. Mhm. Diese Blöcke, in denen er gedacht hat, ne? Also er hat ja gemerkt, man spielt immer wahnsinnig schnell und er möchte aber in bestimmten Zeitfenstern zum Beispiel gar nicht jetzt in so vier Noten unterbringen, in, sag ich mal, Sechzehnteln einer Zählzeit, sondern er möchte da fünf unterbringen, weil die passen irgendwie gut ins Fingering.
So. Ja.
Und deswegen kam er halt irgendwie auf die Idee, dann halt das einfach so zu machen. Also das, was man heute dann halt, wie nennt man das denn eigentlich?
Apparate nenne ich das immer.
Ja, Apparate, 5 über 4 oder so wird dann irgendwie so gesagt.
Überlagerung,
und so. Überlagerung und so, das machst du manchmal auch mit 7, da wo vielleicht nur 6 hingehören. Im triolischen Kontext macht er dann 7 hin oder so, weil das halt einfach in seinen Fingerring passt und für ihn das halt die richtige Spannung erzeugt. In seinem Sound auch maßgeblich beeinflussend für alles, was danach passiert ist. Art Blakey hat mal erzählt, dass er in den 70ern nicht mehr so viel aufgenommen hat, weil er niemanden gefunden hat, der nicht wie John Coltrane klingt. Ja, okay. Keinen Saxophon gefunden hat. Und dann geht er irgendwie mit einem Redakteur viel später, der wohl auch damals für die Jazz-Thing, diese deutsche Jazz-Zeitung gearbeitet hat, geht Art Blakey irgendwie in so eine Bar in New York und sie unterhalten sich irgendwie darüber, dass Art Blakey es irgendwie in den 70ern schwer hatte, irgendwie Saxophonisten zu finden. Und dann hören sie aber irgendwie so gerade so eine Aufnahme und meint Blakey, Mensch, das ist auch mal was ganz Neues, das klingt aber fresh, was ist denn das für ein Sound? Gehen sie zur Bar und fragen und es ist einfach die B-Seite von Coltranes Crescent. So. Die war ihm nicht geläufig. Die klang für ihn auf einmal nochmal ganz neu.
Ja, guck mal. So. Sehr gut. Ja, Coltrane hat, glaube ich, wirklich geübt wie ein Blöder. Ich habe mal in irgendeiner Jazz-Doku gesehen, da war als Talking Head, ich glaube, Jimmy Heath, der Saxophonist, Bruder von Percy Heath, der Bassist auch vom Modern Jazz Quartett und so, der meinte, die waren irgendwie auf Tour mit einer Big Band, wo John Coltrane gespielt hat. Und die Jungs da aus der Band alle am Pool, Schön. Party, Cocktails am Pool. Aber man hörte oben aus dem Hotel raus die ganze Zeit, weil Coltrane nicht aufhören konnte zu üben. Dann irgendwann Beschwerden, jetzt ist Ruhe im Karton. Aber John Coltrane kam trotzdem nicht zum Pool. Und irgendwann ging da jemand ins Zimmer, guckte nach John Coltrane. Man hörte nur so ganz leise, klapp, 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 klapp. Und dann stand er da wohl und übte einfach nur mit den Fingern diese Fingersätze. Ja. Ohne reinzupusten.
Ja, ja.
Das ist Passion.
Das ist wirklich Passion. Also ja. Der war wahnsinnig. Ja. Der muss wirklich was weggeübt haben. Aber hört man auch wirklich unterschiedlichsten Einflüsse und dann aber trotzdem ja immer diesen prägnanten Sound. Es ist ja wirklich kein Saxophonist, ist so leicht zu identifizieren, außer für Art Blakey und die B-Seite von Crescent, wie John Coltrane, finde ich. Also man hört diesen starken Ansatz. Das hat irgendwie mit seinem Mundstück zu tun, was er ja auch dann 2 Jahre lang irgendwie mal ruiniert hatte. Und das ist der Zeitraum, wo er sich dann halt auch dann mal dazu hinreißen hat lassen, das Sopransaxophon in die Hand zu nehmen, weil er sein Mundstück irgendwie nicht mehr so funktioniert hatte, wie er es wollte.
Ah, okay.
Und hat ewig gebraucht, bis er das halt wieder diesen harten, guten Ansatz hatte, für den er halt so bekannt ist. Da war er irgendwie unzufrieden mit sich. Aber hat dann am Ende wieder geklappt.
Ja, da gibt es ja das Album My Favorite Things, heißt das. Mhm. Da spielt er, glaube ich, weiß nicht, ob ausschließlich, aber sehr viel Sopransaxophon. Unter anderem halt auf dem Titeltrack My Favorite Things. Das ist eigentlich ja ein Song aus dem Musical Sound of Music, was in Österreich spielt.
Ja.
Und er macht daraus aber irgendwie so ein Stück, was klingt wie alles von Coltrane.
Genau.
So einen modalen Walzer. Er spielt dann auch auf einer anderen Aufnahme auch einen Walzer aus dem Musical Chim Chimney, aus dem Musical Mary Poppins. Auch ein kleiner Anspieltipp.
Aber da gibt es auch mit deinem letzten Quartett, glaube ich, auch eine komplett freigedrehte Aufnahme von Chim Chimney.
Ja, oder meinst du die? Ja, aber ich glaube, ich meine die. Genau, auf My Favorite Things ist sie nicht. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, 2 cheesy Musical-Songs im Walzer-Takt auf einem Album in der Molltonart. Das wäre
zu wobei viel. Das wirklich nicht cheesy oder seicht klingt. Also
gar nicht.
Chim Chimney, da dreht er komplett durch.
Ja, bei My Favorite Things ja auch. Das ist ja auch, glaube ich, 20 Minuten lang oder so. Völlig richtig.
Gut, ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Ende, weil du hast ja wirklich wahnsinnig viel zu tun.
Ich muss gleich
mit J-Punkt ins Auto steigen.
Ja.
Christoph muss noch einen Kaffee trinken.
Genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich möchte euch jetzt einmal noch diesen Aufräumtipp geben, weil ich da wahnsinnig stolz drauf bin.
Ja, bitte.
Aber ich möchte es jetzt auch nicht über 3 Folgen anteasern und ihr könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Ich hatte lange Zeit das Problem in meinem Leben, dass ich keine Ordnung bekommen habe in meine Netzteile. Also mit Netzteile meine ich diese Dinger, die steckt man an Strom. Dann ist da so ein Kasten und da kommt ein Kabel raus und dann steckt man das in ein Keyboard oder ein Effektgerät oder sowas. Kennst du das?
Ja, na klar. Du weißt immer nicht, welches passt wo rein, weil die unterschiedliche Voltierungen haben. Ja,
die Voltierung, die machen es einem schwer. Ja. Hast du da eine Lösung?
Ja, einfach immer stecken lassen.
Immer stecken lassen, einfach, genau. Ja. Das ist manchmal ein Problem, manchmal geht das so. Jetzt habe ich aber mir was überlegt, weil das Problem ist ja immer, also ich habe hier zum Beispiel, das ist wirklich tatsächlich so eine Art Korb, wo diese Dinger alle drin sind. Die werden aufgewickelt oder reingeschmissen. Und manchmal beim Rausholen haben sich dann trotzdem die Kabel verhakt und dann kommt es zu so einem Bäumchen, weißt du?
Ja.
Der für mich aussieht wie ein sogenannter Rattenkönig. Kennst du das, wenn sich so die Ratten an den Schwänzen verhaken und dann krepieren? Das nennt sich Rattenkönig. Also googelt das nicht, Google Bildersuche, Rattenkönig eingeben, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann denke ich dann an Netzteile. So, ich habe jetzt das Problem folgendermaßen behoben. Das Problem ist ja, man muss jeder dieser Netzteile nehmen und dann hinten drauf gucken. Da steht dann ganz klein geschrieben, irgendwo 9 Volt Polarität. Ja. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einen weißen Edding genommen und ganz groß auf dieses Netzteil schreibe ich einfach 9V, 5V drauf.
Aber da weißt du ja immer noch nicht, welches Instrument.
Genau, das ist ja egal. Ja, ich habe da schon mal eine Richtung, weil an dem Gerät steht ja meistens, was weiß ich, 12 Volt.
Aber auch sehr klein, da musst du es erstmal hinten gucken, da musst du dich nach hinten beugen. Ja. Vielleicht steht es ja irgendwo schon und ist relativ groß, dann kann man es nicht so richtig, ist nicht so richtig mobil und so. Dann also, verrenkt man sich schon wieder den Rücken und so. Eigentlich müsstest du es auf deine Instrumente konsequenterweise jetzt auch raufschreiben mit deinem weißen Edding.
Ja, okay, also aber das ist ja wie beim Skibidi, du suchst überall das Haar in der Suppe. Ich bin jetzt erstmal schon einen Schritt weiter, weil ich jetzt quasi wahnsinnig groß auf diesen Netzteilen draufstehen habe. Skibidi 9 Volt.
Ja.
Und jetzt kann ich visuell ganz schnell erfassen, ob das das richtige Netzteil ist.
Das finde ich echt ganz großartig. Ja. Also wie glücklich es dich macht, dass du einen weißen Edding bedienen kannst.
Ja.
Großartig, das ist natürlich ein Tipp, den wir gerne weitergeben an die Impros. Weiße Eddings sowieso super. Auch zum Unterschreiben, falls ihr mal eine Unterschrift leisten müsst.
Auch gerne Gold und Silber natürlich für Platten.
Ja, nee, sehr gut. Ich überlege auch, vielleicht sollte ich das auch machen. Aber wie gesagt, ich habe das Problem nicht so richtig. Ich glaube, bei dir wird auch mehr so hin und her gesteckt.
Es wird hin und her gesteckt, ja.
Wenn mir so ein Ding fehlt, dann bestelle ich es nach, hänge es ran und lass es einfach stecken.
Ja, sehr gut.
Weil ich möchte ja immer, dass bedienfähig haben, ja, alle Geräte. Und richtig, ich weiß, bei dir ist es anders. Bei dir ist dann, oh, der Synthi hat hier gerade keinen Stecker, ja, und so. Dann muss man erstmal gucken, welcher passt und so. Und dann hast du dann noch einen an, der hängt aber gerade woanders dran und so. Ja. Die Alternative zum Adding wäre ja, ja Amazon.
Richtig, also immer nachbestellen, direkt im Club. Wenn ich irgendwo spiele, das dann schon. Wir haben ein Paket für Sie. Hier sind die Netzteile. Können wir ja so machen.
Also. Super. Dann viel Spaß mit den Addings und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Dann mal richtig, wirklich, dann kommen die ganz großen Themen auf jeden Fall nochmal auf den Tisch.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Bye, mit bye. Zwingenden Grüßen. Ciao, ciao.
Ciao.